Ich weiß nicht, wie du deine Bibel liest. Also bei mir ist das so, ich lese total gerne in der Bibel. Aber ich bin ja schon ein bisschen länger unterwegs mit dem Herrn und man wird ja schon wählerisch, muss ich sagen. Ne? Da hat man so Geschichten, die man schon von klein auf kennt, die man von der Kinderbibel vorgelesen bekommen hat, die man in der Kinderstunde schon 10-mal erzählt hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich neige dazu, schnell drüber zu fliegen. Oder Geschichten im Alten Testament, wenn es um Krieg geht und manche sind ja echt grausam, ne? Also da lege husche ich wirklich schnell mal drüber. Und dann gibt es Passagen, so wie die Briefe von Paulus zum Beispiel, die mag ich total gerne. Und da denke ich, okay, das ist ja was für mich, ne? Für uns als Gemeinde. Da vertieft man sich vielleicht ein bisschen. Oder die Worte, die Jesus selber gesagt hat, das ist klar, ne? Jesus, der Sohn Gottes, wenn er etwas zu sagen hat, dann ist es wirklich wichtig. Da sollte man sich mit beschäftigen. Also es ist echt irgendwie, ist mir letztens noch so aufgefallen, dass man ja so ein bisschen mal guckt. Und dann gibt es also Passagen, die einen wirklich tief berühren. Also bei mir sind das eher so die Briefe von Paulus. Und da möchte ich echt so oft so tiefer hinein gehen. Und dann, klar, dann guckst du natürlich, okay, wenn ich ein Wort habe, was ich nicht verstehe, was sagt der Ursprungstext dazu, Übersetzung dazu, dann vergleicht man die Übersetzung, dann guckt mal, okay, welchen Hintergrund hat das Ganze, kulturell, geschichtlich, ne? Dann schaut man das Ganze drumherum und befasst sich damit und schaut, okay, was kann ich aus diesem Text lernen, hat es heute noch Relevanz für mich und solche Sachen alle. Vor einigen Jahren, also ich weiß nicht, 6, 7, ich kann es nicht genau sagen, habe ich mal eine Predigt von Derek Prinz gehört und es ging um die Königin Esther. Und eigentlich kenne ich, das ist wieder so eine Geschichte, die man von klein auf kennt, mit der man aufgewachsen ist, die man, ich weiß nicht wie oft in der Kinderstunde erzählt hat, aber Derek Prinz hat diese Geschichte prophetisch ausgelegt. Und ich war so begeistert, weil ich gedacht habe, oh wow, das kannte ich noch nicht so. Und es war eine ganz andere, ganz neue Facette, einen Bibeltext zu verstehen. Und das hat mich irgendwie gepackt. Und so habe ich angefangen mit dieser Methode zwischendurch, so alte Geschichten, die ich kenne, auswendig kenne, die ich noch nicht mal vorbereiten muss, wenn die mal in der Kinderstunde dran kommen, so ein bisschen zu beleuchten. Das ist so, dass man bestimmte Worte oder Symbole aus diesem Text nimmt, sie quasi durch die ganze Bibel jagt. Okay, wo kommt das alles nochmal vor? Was könnte das bedeuten? Was hat das für mich? Was hat das mir heute zu sagen? Was hat das mit mir heute zu tun? Zum Beispiel, ganz einfach, der Baum. Ne? Also ein Baum ist ein Baum. Es ist ein Gewächs, was hoch wächst. Ne? Wir kennen alle einen Baum. Das ist auch ein Baustoff, damit kann man etwas bauen. Aber in der Bibel werden Bäume auch mit uns Menschen verglichen. Steht, es ist ein Symbol für uns Menschen. Jemand, der Gott vertraut, jemand, der Gott fürchtet, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Psalm 1. Ne? Solche Vergleiche gibt es auch in Hesekiel. Ne? Bäume, die am Fluss des Lebens stehen, die Frucht bringen. Das sind auch Bäume, die nicht nur Bäume sind, als quasi ein Gewächs, sondern damit werden Menschen verglichen, die mit Gott leben. Und so, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und es ist natürlich jetzt kein Dogma. Also ich kann nicht sagen, das ist die absolute Wahrheit. Jeder Baum ist jetzt ein Mensch in der Bibel. Also das auf keinen Fall, ja. Baum ist manchmal ein Baum und Baum ist manchmal ein Mensch in der Bibel. Also zum Beispiel Jesus, der Sohn Gottes, ist der Sohn Gottes. Das ist etwas, was, da gibt es nicht zu rütteln, ne. Also das ist auch vielleicht ein guter Prophet, das ist auch ein Apostel, das ist auch der gute Hirte. Aber Jesus ist der Sohn Gottes, da gibt es nicht zu diskutieren. Ob jetzt jeder Baum ein Mensch ist, da gibt es was zu diskutieren, stimmt's? Also es ist jetzt etwas, was nicht so ein für alle Mal in die Tafel gemeißelt ist und jeder muss jetzt dran glauben, okay? Aber es ist eine Art, vielleicht eine andere Art, mal eine Geschichte oder einen bekannten Text mal auszulegen und den Heiligen Geist zu fragen, okay, Heiliger Geist, was kann ich damit heute anfangen? Okay? Ich habe euch heute eine bekannte Geschichte mitgebracht und die steht in Apostelgeschichte 20, 7 bis 10. Thomas, wenn du die einfach Vers für Vers an die Wand wirfst, dann können wir das zusammen durchgehen. Ich hoffe, du hast deine Bibel dabei, in Buchform oder App. Vielleicht auch noch ein Zettelchen und Stift, das wäre echt cool. Vielleicht sollten wir uns das mal angewöhnen. So, also kurz zum Hintergrund. Es ist jetzt die dritte Reise von Apostel Paulus. Und wie immer hat er viel erlebt. Also es waren schöne Dinge dabei. Er konnte viele Leute ermutigen, trösten, im Glauben stärken. Die haben viele Städte besucht, viele Gemeinden. Aber er hat natürlich auch viel Ablehnung bekommen, viel Spott, viel Schläge, Beleidigungen. Und eigentlich war das so, die waren unterwegs von Griechenland und wollten nach Syrien. Aber dann hat Paulus erfahren, oh, die Juden dort warten nur noch darauf, dass ich komme, um mich um die Ecke zu bringen. Also haben die gebetet und dann haben die sich halt anders entschieden. Die sind umgekehrt und sind wieder nach Hause gefahren, geschifft, was auch immer. Unterwegs machen die Halt für eine Woche in der Stadt Troas. Das ist in der heutigen Türkei. Also, seid ihr gespannt? Los geht's. Apostelgeschichte 20, 7. Am ersten Tag der Woche versammelten wir uns, um das Abendmahl zu feiern. Paulus predigte. Da er am nächsten Tag abreisen wollte, sprach er bis Mitternacht. Also hier ist zum Beispiel das Wort Abendmahl. Das ist typisch ein Symbol. Also man kann das Abendmahl sehen als ein Schlückchen Wein oder Saft oder ein Stückchen Brot oder man hat eine tiefere Bedeutung dahinter, die kennen wir alle, weil wir das regelmäßig feiern und Jakob erklärt uns das immer total gut und deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber was mich einfach bewegt hat in dieser Passage ist, dass die Menschen dort anscheinend wirklich hungrig waren, geistlich hungrig, oder? Ich meine, es ist der erste Tag der Woche nach dem Sabbat, das ist der erste Arbeitstag, die kommen alle von der Arbeit und ich glaube nicht, dass die alle eine 35-Stunden-Woche haben, sondern es ist, denke ich, ein bisschen länger. Vielleicht haben die auch Tiere und Felder und was auch immer zu Hause. Der Tag ist vergangen, die sind wirklich, manche sind müde, abgespannt und denen ist es wirklich wichtig, abends nochmal zusammenzukommen, das Abendmahl gemeinsam einzunehmen und dann hocken die da bis Mitternacht und hören Paulus zu. Paulus ist in seinem Element, denke ich mal, also so wie ich mir den vorstelle, ne? Er konnte gar nicht aufhören zu reden, er hat ermahnt, er hat getröstet, er hat ermutigt, er hat den Glauben gestärkt der Menschen und das Ganze geht bis Mitternacht. Und die sitzen da und hören zu. Apostelgeschichte 20,8. Der Raum im oberen Stockwerk, in dem wir uns versammelt hatten, war von vielen Lampen erleuchtet. Der Raum im oberen Stockwerk, das ist, also wenn man jetzt durch die Bibel geht, heißt der manchmal Obersaal, manchmal die Oberkammer und manchmal Obergemach. Also das ist alles quasi so. Eins. Oft war das vom Architekten so gedacht, das hatten zum Beispiel Paläste der Könige, so ein Oberstübchen, wo der König sich zurückziehen konnte, wo er seine Privatsphäre hatte, wo er für sich war. Da steht zum Beispiel in 2. Samuel 19,1, David trauert dort in diesem Oberstübchen um seinen Sohn Absalom, der gestorben ist. Manchmal wurde dieser Raum nachträglich draufgesetzt, zum Beispiel als ein Gästezimmer. Also es waren ja so Häuser mit einem flachen Dach. Da war das nicht schwierig, einfach mal ein Zimmerchen hinzustellen. Und das lesen wir zum Beispiel in 2. Könige 4,10. Die Geschichte kennt ihr auch alle. Es geht um Propheten Elisa. Und er hat sich da mit einer kleinen Familie befreundet und sie zwischendurch besucht. Und dann sagte die Frau, weißt du was, das ist der Mann Gottes. Lass uns ihm ein Kämmerlein, also quasi ein Dachzimmer da oben machen. Und jedes Mal, wenn er hier ist, kann er dort wohnen. Das haben die dann auch gemacht. Elisa hat das tatsächlich gemacht. Immer auf der Durchreise ist er da hängen geblieben und hat dort gewohnt. Und wie wir wissen, war das für diese Familie auch ein großer Segen. Irgendwann mal starb nämlich ihr Sohn und Elisa hat ihn wieder von den Toten auferweckt, in diesem Oberkämmerlein. Manchmal ist dieses Oberkämmerlein eher ein Saal, das konnte man auch mieten. Zum Beispiel, also es war dann so mit Kissen belegt, kleinen Tischen. Das kennen wir alle, die Geschichte, Markus 14, 15 zum Beispiel. Das große Abendmahl, wo Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat. Ne? Genau, also das Obergemach, die Symbolik dahinter, was ich so rausgefunden habe. Es ist ein Ort der Gemeinschaft und der Begegnung mit dem Herrn. Es ist etwas ganz, ganz Intimes, Persönliches. Es ist ein Ort, es kann mein Herz sein, das haben wir heute gehört. Das kann auch ein Zimmer in meinem Haus sein. Irgendwo ein Zimmer, wo ich immer bin, wo ich meine Bibel lese, wo ich bete, wo ich einfach Hunger habe, die Gegenwart Gottes, der Gegenwart Gottes zu begegnen. Es ist diese Zeit mit ihm, die... Ihr kennt alle Daniel, ne? In der Bibel steht, Daniel suchte diese Oberkammer auf, dreimal am Tag, die Fenster waren offen Richtung Jerusalem und dort begegnete er Gott. So ein Zimmer meine ich, ne? So ein Zimmer im Haus, wo du immer hingehst, wo du weißt, okay, da habe ich Zeit für mich, da habe ich Zeit für mich und Gott, für Gott und mich. Und das ist etwas ganz, ganz Privates, das ist nur unser Kämmerlein. Ne? Jesus sagt ja auch, willst du beten? Geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür und heul dich da aus. Also es ist ein Ort der Intimität mit Gott, würde ich sagen. Und ein Ort der Gemeinschaft, aber auch miteinander, so wie das letzte Abendmahl mit Jesus. Also ein Ort der Gemeinschaft, der Begegnung miteinander, aber auch mit dem Herrn sowieso. Und Daniel, habe ich gesagt, Elia hatte das auch, diesen Ort, das Kämmerlein. Petrus hat Tabitha in einem Kämmerlein aufgeweckt. Also witzigerweise, die meisten Wunder passieren auch im Kämmerlein. Das ist echt interessant. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir als Gemeinde regelmäßig dieses Kämmerlein aufsuchen. Persönlich einfach dem Herrn zu begegnen, aber auch als Gemeinschaft. Guck mal hier im Gottesdienst, ne? Wie ermutigend war das jetzt schon? Allein nur der Lobpreis, wie viel haben wir mitgenommen, wie viel Liebe von Gott erfahren, wie viel Zuspruch. Es kann vielleicht eine Kleingruppe sein, vielleicht ein Treffen unter Freunden. Ich meine jetzt nicht, wo man einfach zusammen hockt und den Tag bespricht, sondern wo man echt in die Tiefe geht, wo man sich öffnen kann, wo man einander ermutigen kann, wo man einander trösten kann, wo man einander dienen kann. Diesen Ort meine ich. Und ich weiß jetzt nicht, man sagt, Paulus hat den Hebräerbrief geschrieben. Auf jeden Fall in Hebräer 10 steht, 10, 24, 25, da sagt der Schreiber, hey, vernachlässigt es nicht. Das ist wichtig, dass ihr zusammenkommt und miteinander seid, weil wir uns dann gegenseitig unterstützen können. Das Zweite ist, wenn wir den Vers nehmen, oh, du bist da, wow, du gehst ja richtig mit, cool. Das Zweite, was da jetzt im Vers 8 steht, dass dieser Raum voller Licht war. Und das finde ich auch so spannend, weil natürlich war der Raum voller Licht. Ich meine, es war Mitternacht, die haben Kerzen aufgestellt, die haben Öllampen aufgestellt. Aber ich finde, wenn man wieder diese Symbolik nimmt, ne, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, aber ihr seid auch das Licht. Und jeder von uns ist das Licht. Und je mehr von uns zusammenkommen, ey, hallo, natürlich ist der Raum hier hell ohne Ende. Und natürlich hat das Potenzial, jede Finsternis und jede Dunkelheit zu verdrängen. Stimmt's? Je mehr von uns zusammen sind, desto mehr leuchten wir. So viel dazu. Apostelgeschichte 20,9, der Vers drauf. Paulus sprach sehr lang, hier nochmal betont, wahrscheinlich von Lukas. Ein junger Mann mit Namen Eutychus Übersetzt heißt es der Glückliche oder Glücklicher, finde ich total passend, echt. Der auf der Fensterbank saß, wurde immer müder. Schließlich schlief er fest ein, verlor das Gleichgewicht und stürzte 3 Stockwerke tief. Als man ihn aufhob, war er tot. Als erstes lesen wir der junge Mann, der auf der Fensterbank sitzt. Das Fenster ist auch ein Symbol für Freiheit oder Befreiung. Wenn wir in 1. Mose 8 lesen, da gab es ja diese Sinnflut und der Noah und seine Familie, die sind gerettet worden, auch einige Tiere, also in der Zeit wahrscheinlich alle Tiere. Und irgendwann mal hatte Noah den Eindruck, okay, ich glaube, das ist jetzt zu Ende, es könnte jetzt langsam so dem Ende zugehen. Dann geht er nach oben, macht das Fenster auf und lässt erstmal den Raben frei, stimmt's? Und dann nochmal die Taube. Also ein Fenster ist so das Symbol für Freiheit, für Freisein. Und ich weiß nicht, warum dieser junge Mann da auf der Fensterbank hockte. Wahrscheinlich war es zu voll, das kann sein. Ich wünschte mir, dass unsere Leute auf den Fensterbänken sitzen würden, weil es hier so voll ist. Vielleicht auch zu stickig, das kann ja auch sein, ne? Wenn der Raum voll mit Menschen ist und dann die ganzen Kerzen und Öllampen, irgendwann mal kriegst du keine Luft. Das kann auch sein, warum auch immer. Er sitzt auf der Fensterbank und hört zu. Und ich weiß nicht, jeder von uns saß wahrscheinlich schon auf der Fensterbank. Du kannst ja nicht auf der Fensterbank sitzen, ohne rauszugucken, oder? Also ich stelle mir das so vor. Der junge Typ sitzt da, hockt und am Anfang hörst du nur ganz gespannt zu und alles ist so toll, was Paulus da erzählt. Aber irgendwann mal geht dein Blick das erste Mal nach draußen und dann siehst du die ganzen Menschen da, die haben Feierabend, die kochen auf dem Hof, die trinken vielleicht was, hören Musik oder machen Musik oder tanzen, was auch immer. Es ist halt so, jeder, der mal im Süden war, weiß, wie so ein Abend im Süden abläuft. Ne? Es ist laut, es sind Stimmen da, es ist was los und er hockt da. Also körperlich ist er da, definitiv. Aber ich kann mir vorstellen, dass mit der Zeit sein Blick immer öfter aus dem Fenster ging. Es ist einfach spannend, was da los ist. Und ich weiß nicht, ob dir das bekannt vor. Mir kommt es bekannt vor. Gerade als ich jung war, ich war in der Kirche. Ja, ich bin in der Kirche aufgewachsen. Aber ich weiß, dass mein Blick oft nach draußen in die Welt ging. Ich fand es zu eng in der Kirche. Es gab zu viele Regeln. Es gab zu viel Kontrolle. Das hat mich angeengt. Ich wollte frei sein. Und dann schaust du immer öfter hin, was gibt's da? Und witzigerweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, es erscheint einem immer toller. Es ist spannender, was da passiert. Es ist lauter vielleicht. Es ist Abenteuer. Genau, und so, ich will jetzt nicht sagen, dass es bei ihm so war. Ich versuche da einfach eine Parallele zu finden zu mir und ich weiß, dass es mir so ging. Und ich weiß, dass ich bemüht war, Gott zu gefallen, weil ich ihn liebte. Und ich wusste, das ist gut für mich. Das Leben mit Gott ist gut für mich. Aber ich weiß, dass die Welt mich da draußen aus dem Fenster auch gelockt hat. Die hat mich auch gelockt mit ihren Dingen. Und dann bist du so zwiegespalten. Einerseits willst du Gott dienen, aber andererseits kannst du das nicht ganz sein lassen, da hinzugucken und vielleicht auch ein bisschen mitzumachen, weil es reizt einen, weil du das nicht kennst. Und das ist so ein Hin und Her. Und bei uns, die wir schon ein bisschen älter sind vielleicht, Leute, wie oft haben wir Sorgen und Ängste? Wie viele Christen haben richtig Panik vor der Zukunft? Vor dem Krieg, der da vielleicht kommt, vor Naturkatastrophen, die vielleicht kommen, Erderwärmung und sonst was alles. Leute, auch Christen haben richtig, richtig Angst. Die wissen nicht, was auf sie zukommt. Und dann ist es genauso, Ängste, Sorgen, Unvergebenheit. Du sitzt in der Gemeinde und hörst einer Predigt und plötzlich kommt einer rein, mit dem du Streit hast. Was meinst du? Ist dein Herz komplett auf die Predigt fixiert oder wurmt dich etwas? Also mein Cousin, der ist auch in der Seelsorge tätig in einer Gemeinde. Und er sagt, es war wirklich schlimm. Also die haben zwei Brüder, die schon lange Christen sind, versucht miteinander zu versöhnen. Und das ging nicht. Und der eine sagte, jedes Mal, wenn er in die Kirche kommt, dann könnte ich platzen vor Wut. Dann kommen die ganzen alten Sachen hoch, die er mir gesagt hat oder angetan hat. Nein, das war einfach nur, die saßen nebeneinander und der eine hat den anderen auf das Bein geklopft und hat gesagt, na, wie geht's dir denn? Und das tat ihm wohl richtig weh. Also auch körperlich, denke ich. Und das hat ihn so beleidigt, dass er monatelang nicht mit diesem Menschen sprechen konnte. Das ging einfach nicht. Und jedes Mal, wenn dieser Mensch zum Gottesdienst kam, dann ist das alles wieder wie jetzt gerade passiert. All die Verletzung und Unverständnis, was da alles war. Und dann konnte er sich gar nicht konzentrieren auf den Gottesdienst. Das ging gar nicht. Und es kann sein, eine Unvergebenheit, vielleicht andere Sachen, die man so erlebt hat, Ärger, ne, zu Hause. Und du hockst da und du willst eigentlich mit vollem Herzen dabei sein und etwas hält dich zurück. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich weiß, das macht müde. Das zermürbt einen, dieses Hin und Her. Ich will Gott, ich will dich, ich will in deiner Nähe sein. Und dann habe ich diese Dinge, die mich zurückhalten, die mich festhalten. Das zermürbt einen, das macht müde. Und irgendwann mal auch schläfrig und träge. Also, und dann ist der Junge eingeschlafen. Kann uns auch passieren. Wir kennen alle den geistlichen Schlaf, oder? Steht auch in der Bibel. Schlaf kann in der Bibel positiv gewertet werden. Zum Beispiel schreibt David in einem Psalm, ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn ich weiß, Gott, du bist bei mir. Ne? Oder Jesus mitten im Sturm auf der See, im Boot. Alle sind voller Panik und er schläft, weil er weiß, mein Vater passt auf mich auf. Also Schlaf kann positiv sein. In diesem Falle leider nicht, weil der Junge fällt 3 Stockwerke runter. Für ihn war es nicht so positiv. Das ist eher der andere Schlaf, der geistliche Schlaf, der nicht gut endet. Erste Thessalonicher 5, 6, da sagt Paulus, seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Bleibt fokussiert. Hey Leute, bleibt fokussiert. Lasst euch nicht ablenken. Na, haltet euren Blick auf Jesus. Bleibt wach. Römer 13, 11 und 12, ich habe das ein bisschen gekürzt. Wacht auf, denn wir sind unserer Rettung jetzt schon näher als zu Beginn unseres Glaubens. Die Nacht ist fast vorüber, der Tag der Erlösung kommt bald. Weißt du, ich lese dann die Geschichte von diesem Eutychus, der Glückliche, und ich denke so, oh Mann, haben die anderen dann nichts gemerkt? Weil, also ich kenne das von mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich bin abends manchmal ziemlich kaputt vom Tag und dann wollen die Kinder noch einen Kinderfilm gucken und ich setze mich bereitwillig hin, weil man will ja auch ein bisschen die Zeit mit denen verbringen. Und dann nick ich ein. Das ist echt unmöglich. Und dann merken die das ja, ne? Weil du sitzt da zwar körperlich, aber der Kopf fällt irgendwann mal nach vorne, dann nach hinten, dann keine Ahnung wo. Dann so, Mama, schläfst du schon wieder? Nee. Also es ist halt merkbar. Man kann es nicht verstecken. Habt ihr das schon mal versucht zu verstecken? Das geht nicht. Also schlimm ist, wenn im Auto jemand schläft und das sauber läuft. Also man kann es nicht verstecken. Leute, das fällt halt auf und er sitzt ja auch so oben. Und dann denke ich so, hat das keiner gemerkt? Na, hat keiner gesagt, hey Junge, Eutychus, komm da doch bitte runter, das ist ein bisschen gefährlich. Du bist schon ein bisschen am Wanken oder am, ne, so ein bisschen siehst du nicht gut aus. Aber leider ist es nicht passiert. Es hat keiner gemerkt. Und das finde ich, es erschreckt mich ein bisschen. Aber ich kenne es von mir. weißt du das? Ich kenne es von mir. Manchmal ist man so in seinem Trott drin vom Alltag und so mit seiner kleinen Welt beschäftigt, dass du das einfach übersiehst. Dass du übersiehst, dass in der Gemeinde jemand unglücklich ist. Dass in der Gemeinde jemand ist, dabei einzuschlafen. Und das ist manchmal das Tragische. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, die aufmerksam ist. Wo es einem wirklich auffällt, hey, es geht jemand nicht gut und ich hack da mal nach. Und jemand sieht einfach so bedrückt aus, betröppelt, wie auch immer. Und ich hack da mal nach und ich schau mal nach, was ich machen kann. Genau, weiter. Also der Junge ist tot. Geistlicher Schlaf kann manchmal zum geistlichen Tod führen. Wenn du dann so damit beschäftigt bist, mit all den Sorgen und Ängsten, vielleicht auch Sünde oder die Verlockung der Welt, wo du dann immer wieder mit drin steckst, manchmal ist es so, dass dann komplett das Interesse weg ist. Das interessiert dich gar nicht mehr. Gibt es Gott, gibt es den nicht? Vielleicht bist du enttäuscht, er hat kein Interesse an mir. Es kann viele, viele Ursachen haben und es kann wirklich sein, dass ein geistlicher Schlaf zum Tod führt. Aber es geht weiter, Gott sei Dank. Apostelgeschichte 20,10. Paulus lief hinunter, beugte sich über ihn und nahm ihn in die Arme. Habt keine Angst, sagt er, er lebt. Paulus umarmte ihn. Und das Bild berührt mich. Weißt du, er lief nicht runter. Gut, er war tot. Aber ich hätte erst mal gesagt, Junge, bist du bescheuert? Pass doch besser auf. Nein. Guck mal, als der verlorene Sohn nach Hause kam, was hat der Vater gemacht? Habe ich's dir doch gesagt. Warum hast du nicht auf mich gehört? 30 Mal habe ich dir das erklärt. Halte das Geld fest. Gib es nicht aus. Kennt ihr das? Als Eltern habt ihr das noch nie gemacht? Ich hab's dir doch gesagt. Kannst du denn nicht zuhören? Also unsere Kinder kennen das, ganz sicher. Aber weißt du was? Weder der Vater vom verlorenen Sohn, noch Jesus selber, in diesem Moment auch Paulus, die haben das nicht gemacht. Was war die erste Reaktion? Komm her. Der Vater des verlorenen Sohnes, komm her. Es ist so schön, dass du wieder da bist. Paulus nimmt ihn einfach und umarmt ihn und hält ihn fest. Ich weiß nicht, was er, leider steht er nicht. Hat er was gesagt? Hat er was zu ihm gesagt? Komm, wach auf. Ne? Hat er einfach nur gebetet oder einfach nur festgehalten? Ich weiß es nicht. Aber er hat ihn umarmt. Und das ist das, was ihr euch merken müsst für heute. Liebe erweckt Menschen zum Leben. Es ist nicht unser, weiß nicht was für Bemühen, unsere Worte, unsere, ich weiß nicht was, sondern Liebe. Deine Güte, die jagt mir nach, das ist es, ne? Die Güte und die Liebe und die Gnade. Und das finde ich so cool, das hat Paulus nochmal in Epheser 2, 4 bis 6 geschrieben. Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Tag erinnern kannst, wahrscheinlich, als du dein Leben Jesus gegeben hast oder als du eingeschlafen bist, Gott sei Dank, jemand dich geweckt hat aus dem geistlichen Schlaf und du ihn wieder neu entdeckt hast. Kannst du dich daran erinnern, wie die alten Knochen wieder zum Leben erwacht sind, wie die mit Muskeln und mit Haut bespannt wurden vom Heiligen Geist und wo wieder Bewegung in den Körper kam, wo der Geist Gottes dir seinen Atem eingehaut hat und du wieder atmen konntest? Weißt du, was für ein Jubel im Himmel war? Und jeder von uns weiß es noch. Und dieselbe Auferstehungskraft, die lebt in uns. Und ich weiß, viele von uns wollen, also ich auch, ich will so viele Wunder sehen und erleben, wie es nur geht, wie Gott mir schenkt. Und wir hätten auch gerne gesehen, dass unser Hans gesund geworden wäre. Wir haben gebetet und gehofft auf dieses Wunder. Viele wünschen sich Engelsbegegnungen und Gold vom Himmel und ich weiß nicht was alles, aber es ist in uns drinne und das ist auch ganz normal, weil unser Gott übernatürlich ist. Aber ihr Lieben, das größte Wunder ist, wenn ein geistig toter Mensch neu zum Leben erweckt wird. Es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Größeres, weil also jemand, der für immer von Gott getrennt ist, der tot ist, der für immer verloren ist und dann plötzlich zum Leben kommt, in das neue, ewige Leben, in die Gemeinschaft des Vaters. Also dieses Bild, wie der verlorene Sohn zum Vater läuft und die sich einfach umarmen, das ist, hat sich bei mir so eingeprägt. Und ich wünsche mir, auch für mich selber, dass ich genauso Menschen begegne, die vielleicht geistlich eingeschlafen sind, die vielleicht sogar auch geistlich gestorben sind. Weißt du, wir feiern heute Palmsonntag und Alex hat das mit den Kindern so gut erarbeitet. Jesus zieht nach Jerusalem ein und endlich, denkt man, endlich haben die es gecheckt. Jetzt wissen die endlich, wer das ist. Der König aller Könige, der Herr der Herrscher, Jesus, Hosianna, dem, der da kommt und die ganze Stadt ist in Aufruhr und die schmeißen ihre Oberbekleidung hin und reißen die Palmenzweige runter, denke ich auch so die armen Bäume, okay, die haben es wirklich dem König würdig gemacht. Und ein paar Tage später rufen dieselben Leute, aber aufgewiegelt von den jüdischen Priestern, kreuzige ihn. Also vom menschlichen Verstand her denkt man, wie kann das sein? Aber Leute, genauso passiert es uns auch. Als wir in eine Stadt gezogen sind, in der Gemeinde, das Erste, was wir gehört haben, erstmal die negativen Geschichten über die Vorgänger. Und weißt du, du kennst die Leute nicht und das ist das Schlimme, dass sich ein Bild prägt. Nur von dem, was die Menschen sagen oder erlebt haben. Und irgendwann mal haben wir gesagt, stopp, das wollen wir nicht hören. Das sind nicht unsere Geschichten. Weil wir gemerkt haben, es macht was mit unserem Herzen. Wenn du diese Menschen nicht kennst, aber immer nur negative Geschichten über jemanden. Und letztens ist mir das auch aufgefallen. Also unsere Kinder kennen Menschen, die nicht alle Christen sind. Und nicht alle führen so ein braves Leben und eine Zeit lang war das für mich ganz schlimm, weil ich diese Familien und diese Menschen nicht kannte, aber Geschichten von ihnen gehört habe. Ne? Was? Deine Nele ist mit dem und dem zusammen, also jetzt nicht irgendwie Paar, aber läuft mit denen rum. Kennst du die denn nicht? Ne? Und dann ging es, das ist der und der, der Vater ist der und der und die Mutter ist der. Und dann habe ich angefangen, mir Sorgen zu machen. Ich kannte weder die Leute, ich kannte weder die Familien, aber durch die Geschichten, die die Menschen mir erzählt haben, hat sich in mir ein negatives Bild gebildet. Bis der Heilige Geist gesagt hat, Ira, es ist das, was die Menschen über sie sagen und was die Menschen über sie denken. Aber weißt du was? Ich habe ganz andere Gedanken über sie und ich habe ganz andere Pläne für sie. Das ist das, was die Menschen sagen. Aber weißt du, was ich über sie denke? Das ist wichtig. Und dann habe ich angefangen, das zu sehen und das zu suchen. Gott, was sind deine Gedanken? Und aufgehört, auf die anderen Menschen zu hören. Also zumindest, was das anging. Lass uns aufeinander Acht geben, einfach als Gemeinde, dass wir... Natürlich hat jeder von uns einen stressigen Alltag. Ich kann es verstehen. Manchmal denke ich auch so, wer hat sich das ausgesucht hier? Ne? Aber dass wir trotz allem ein offenes Auge haben, ein offenes Herz für Menschen hier, erstmal in unserer Gemeinschaft, aber auch in unserer Umgebung, in der Nachbarschaft, sonst wo wir sind, dass wir immer fragen, Herr, gibt es jemanden, den du mir highlighten möchtest? Weißt du, ich habe das manchmal im Gottesdienst, das ist wie so ein Scheinwerfer, den Gott auf jemanden setzt und sagt, Ira, guck dir den mal an, guck dir sein Herz, ihr Herz mal an. Ne? Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir immer sensibler werden auf den Heiligen Geist und dass wir hören, hey, gibt es jemanden, dem es nicht gut geht, der gerade einfach echt Probleme hat mit Sorgen, vielleicht mit Ängsten, mit Versuchung, ne? Es kann alles sein, das kennen wir auch alle selber. Und dass wir aufeinander zugehen und sagen, hey, wach auf, es ist Zeit, du darfst. Lass es nicht so weit kommen, bis du abstürzt. Ne? Lass es nicht so weit kommen, komm, wach auf. Und wenn wir jemanden treffen, der vielleicht schon gefallen ist, runtergefallen. Man sagt es ja so, abgefallen, ne, in den Gemeinden. Oh, der Abgefallene. Der Abgefallene, der Runtergefallene, was auch immer. Leute, wir können, weil wir das selber erlebt haben, wie der Vater uns umarmt hat, ne, mehrmals. Genauso dürfen wir auch hingehen und denjenigen umarmen. Manchmal muss es nicht körperlich sein, nicht jeder mag das. Also, ne, es gibt Menschen, denen ist es einfach zu eng. Es ist völlig normal. Man kann umarmen durch Gesten. Ne? Wenn ich jemanden nicht von mir wegdränge oder abweisen bin, sondern umgekehrt, wenn ich offene Arme habe, mit meiner Gestik, mit meiner Mimik, mit allem, was ich bin, kann ich jemanden umarmen. Ich muss es noch nicht mal so machen, stimmt's? Aber einfach, wie ich dieser Person begegne, kann eine tiefe Umarmung sein. Mein Blick, der Tonfall, also ne, ihr versteht mich schon. Und natürlich Worte. Worte haben eine große, große Macht, die Gott uns gegeben hat. Mit Worten, also in Jeremia sagt, zu Jeremia sagt Gott, durch deine Worte können Königreiche niedergerissen werden. Und durch deine Worte können Königreiche aufgebaut werden. Und durch unsere Worte können wir jemanden wirklich niedermachen, fertig machen, sodass er nie wieder aufsteht, leider. Aber durch unsere Worte können wir Leben aussprechen, jemanden Heilung zusprechen, jemanden Freisetzung zusprechen, jemanden wirklich aufbauen, aufrichten, wenn jemand am Boden ist. Durch unsere Worte können wir genauso umarmen wie durch diese Geste der Umarmung. Genau, was ich witzig finde zum Abschluss noch, dieser Junge ist dann ja zum Leben erweckt worden, durch die Umarmung, durch die Liebe Gottes. Und dann bringen sie ihn zu seinen Eltern, die finden es cool, ich glaube, die haben die Geschichte gehört, weil da steht, die freuen sich, dass er wieder lebt. Und die anderen, so, ach, ist ja völlig normal, gehen wieder rein und essen erstmal eine Ladung Abendmahl. Und sitzen auch die ganze Nacht hindurch. Das ist doch echt irgendwie witzig. Als ob das so, also eine Totenauferweckung, als ob das so alltäglich wäre. Ich würde erst mal 3 Tage feiern, glaube ich, wenn jemand vom Toten auferweckt ist oder zum Glauben kommt. Aber es ist in dieser Zeit, das finde ich so schön, es ist wirklich Erweckung, glaube ich. In dieser Zeit ist das so alltäglich. Na, ein Toter lebt wieder. Ja gut, na, lass uns essen und Abendmahl feiern. Das ist das, wonach ich mich sehne. Ich sehne mich, dass wir täglich erleben dürfen, wie abgefallene, runtergefallene, tote Menschen neu zum Leben erweckt werden durch die Liebe Christi sowieso. Er liebt uns über alles. Und das Blut Christi ist stark genug, um all das zu ermöglichen, die Vergebung, die Heilung, die Auferweckung. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir die Kanäle seiner Liebe sind, immer wieder. Und dass wir uns nicht so schade sind, diese Menschen aufzuheben, sie festzuhalten und zu umarmen. Und Leute, nicht alle sind gepflegt und nicht alle sehen gut aus in dem Moment. Also wir hatten Begegnungen, wo die Menschen gestunken haben und wo alles Mögliche an Flecken auf der Kleidung war und auch der Körper ja, nicht angenehm war. Aber ich glaube, gerade diese Menschen, die selber wissen, dass sie am Boden sind, die selber wissen, dass eigentlich schon alles verspielt ist. Ich glaube, gerade diese Menschen brauchen am meisten Zuneigung. Okay, wenn du jetzt zugehört hast und Gott dir einen Namen gegeben hat in dein Herz oder in dein Verstand oder in deine Erinnerung, einen Namen von jemandem, den du kennst, vielleicht gut oder nicht gut, aber du weißt, okay, er war vorher mit Jesus unterwegs, aber jetzt im Moment geht es einfach nicht, warum auch immer, was auch immer da passiert ist. Der saß auf der Fensterbank und ist leider runtergefallen. Da möchte ich dich einfach bitten, oder wir stehen einfach alle zusammen auf. Da möchte ich dich einfach bitten, dass du diesem Menschen, also jetzt ist er wahrscheinlich nicht da, wenn er hier ist, dann kannst du auch ruhig hingehen, aber dass du diesem Menschen einfach im Geist all die Liebe, die du von Gott selber erlebt hast, weitergibst, dass du ihm Heilung zusprichst, Leben zusprichst, prophetisch. Du kannst auch einfach zurufen, hey, wach auf, du musst den Namen nicht laut sagen, aber wach auf, sei wieder lebendig, steh auf und leuchte, all das, was Gott dir in die Gedanken gibt. Und genau damit möchte ich einfach schließen. Ich bete noch einmal kurz. Jesus, danke dir, dass deine Liebe immer größer ist als unser Verstand, als das, was wir erleben, als das, was wir fühlen, als das, was gerade los ist in unserem Leben. Gott, deine Liebe ist immer größer und du siehst jeden von uns und du kennst jeden von uns und jeder ist total wichtig für dich. Gott, und ich bete, dass gerade jetzt, wo wir vielleicht einen Namen oder einen Menschen, eine Person vor unserem Auge haben, wo es demjenigen einfach nicht gut geht, wo wir wissen, hey, derjenige war so am Brennen und jetzt nicht mehr, ist einfach so viel verloren gegangen. Ich bete einfach für jeden Einzelnen, der jetzt in Gedanken oder laut ausgesprochen wird. Gott, ich rufe dein Leben hinein, deine Heilung hinein, deine Auferstehungskraft hinein, deine Vergebung hinein. Du bist größer, Herr, du bist größer. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf und leuchte. Wach auf aus dem Schlaf. Dein Retter ist da. Dein Retter ist da. Dein Retter ist da. Amen. Was mir noch total wichtig ist zu sagen, also in vielen Gemeinden wird ja so ein bisschen mit so Dingen rumgedealt, ne? Also man sieht, dass Menschen vielleicht müde geworden sind oder dass manche Gebote Gottes für manche zu schwer sind oder wie auch immer. Und dann fängt man an, lockerer zu werden oder dass man zulässt, dass bestimmte Sünden in die Gemeinden einschleichen, nur damit alle Leute gut zufrieden sind und ja, damit jeder irgendwie so bei der Stange gehalten wird. Und das ist damit nicht gemeint. Sünde muss Sünde genannt werden, weil es uns zerstört. Ne? Und als Jesus diese Frau bei sich hatte, die anderen gebracht haben zum Steinigen und haben gesagt, sie hat Ehebruch begangen, hat Jesus gesagt, ich möchte dich nicht verurteilen, aber weißt du was, geh und sündige nicht mehr. Und ich glaube, das ist der Punkt, der uns irgendwie wichtig sein sollte. Wir wollen alle Menschen lieben und umarmen und ihnen Gottes Liebe weitergeben. Aber das heißt nicht, dass wir alles gut finden, was sie machen. Dass wir alles tolerieren und sagen, ja, ist schon in Ordnung, du kommst da schon irgendwie durch. Ne? Also versteht ihr das? Dass wir trotz allem sagen, hey, das, was falsch läuft, ist falsch. Amen.